Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
Willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, dem Reisemagazin. Wir sind für euch unterwegs zu den Orten, die wir entdeckt haben. Da geht es mal rauf in die Berge, mal ans Meer oder in eine spannende Stadt. Und heute machen wir all das zusammen. Für eine gute halbe Stunde gehen wir mit euch auf Kopfreise nach Triest. Die Stadt mit den Bergen im Rücken und mit dem Meer vor der Nase und mit einem Wetter, das einen im wahrsten Sinne des Wortes umhauen kann. Mein Name ist Silvia Tiburski und zu unserer kleinen Reisegruppe gehören heute
Tinker Dippel. Ich bin Chefredakteurin von Merian. Silvia und ich waren beide schon in Triest und beide sehr, sehr angetan von der Stadt. Und dann haben wir uns noch eine dritte Triest-Freundin dazugeholt. Die war nämlich erst vor kurzem dort für unsere aktuelle Merian-Ausgabe. Unsere Kollegin Milena Herich. Zusammen führen wir euch heute durch diese wirklich wunderschöne und vielen noch weitgehend unbekannte Stadtschönheit an der Adria. Herzlich willkommen, Milena.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr schön. Bevor wir losgehen, lasst uns doch nochmal einen Blick von oben auf Triest werfen. Das mache ich ja mal ganz gerne, bevor ich irgendwo hinfahre. Wenn man sich diese Stadt auf der Karte anschaut, finde ich ja, dass die Konturen so ein bisschen aussehen wie so ein Gesicht im Profil mit so einer prominenten Nase. Das ist die Stelle, wo der Hafen liegt von Triest und mit so gespitzten Lippen. Also wie jemand, der ganz tief Luft holt und in Richtung Venedig rüberpustet. Das nämlich liegt 100 Kilometer gegenüber auf der westlichen, also quasi italienischen Seite der Adria. Sehen kann man Venedig aber nicht, oder Milena? Wie war das?
Nein, aber dieses Bild, das du da beschreibst, Silvia, das passt tatsächlich ganz gut zu dem Wetterphänomen, das man in Triest erleben kann und das ich vor Ort auch direkt zu erleben bekommen habe, nämlich dem stürmischen Wind Bora.
Darüber sprechen wir nachher auf jeden Fall noch, aber jetzt verlassen wir mal die Vogelperspektive und zoomen uns mal richtig schnell rein in die Stadt. Ich war vor ein paar Jahren da mit meinem Freund und mit meinem Sohn. Das war im Mai. Sehr schöne Zeit übrigens, um dort zu sein. Und ich weiß noch sehr gut, dass wir schnell so richtig reingesaugt wurden in die Gassen und wir saßen auch sehr schnell, nämlich in einem der vielen kleinen Cafés. Ihr denkt jetzt vielleicht, klar, Italien, Kaffee gehört dazu, nichts Besonderes. Das stimmt auch, aber in Triest stimmt es noch mehr als in allen anderen italienischen Städten. Der Kaffeekonsum ist dort, Milena, hilf mir, wie viel höher als in anderen italienischen Städten?
Also die Triestiner trinken doppelt so viel Kaffee wie andere Italiener, nämlich 10 Kilogramm pro Kopf und Jahr.
Und das ist in der Stadt wirklich auch zu spüren. Es gibt hier ein Kaffeemuseum, es gibt so Italien-Style-Cafés, es gibt Wien-Style-Kaffeehäuser und es gibt sogar eine Universität del Café. Milena, die Triester trinken ja nicht nur besonders viel Kaffee, sie haben auch so eine ganz eigene Kaffeekultur und der bist du ein bisschen auf den Grund gegangen. Erzähl doch mal.
Genau, du hast schon ein bisschen von den Kaffeehäusern erzählt, Tinka, und die sind historisch gewachsen und immer noch sehr bedeutsam für die Triestiner. Also es gibt wirklich viele Kaffeehäuser, die stammen teilweise noch aus der Zeit von vor dem Ersten Weltkrieg und haben sich eben bis heute gehalten. Damals gehörte Triest noch nicht mal zu Italien, es war noch Teil vom Habsburgischen Reich. Und da haben sich viele antiösterreichische Rebellen tatsächlich getroffen, aber die Kaffeehäuser, die waren auch ein Treffpunkt von Intellektuellen. Da kommen wir auch später nochmal zu. Und über den Kaffeekonsum haben wir auch schon gesprochen. Was ich aber auch besonders spannend fand, ist, dass man in Triest Kaffee anders benennt und bestellt als in anderen Regionen von Italien. Mir wurde zum Beispiel im Café mit einer Triestinerin ein Nero bestellt. Das ist ein Espresso. Und ein Nero in B ist ein Espresso im Glas. B steht in dem Fall für Bicchiere, für Glas. Und das ist tatsächlich nur in Triest so, wenn man woanders einen Nero bestellt, dann landet gern mal ein Rotwein auf dem Tisch.
Ist ja auch nicht so schlecht. Aber wir gehen jetzt erstmal Kaffee trinken. Wo wollen wir da denn am besten hingehen? Hast du da einen Tipp?
Am besten gehen wir ins Borgo Teresiano, das Theresienviertel. Das ist voller klassizistischer Architektur, aber auch eben voller süßer Cafés und historischer Kaffeehäuser. Ich war im Antico Café Torinese. Das stammt aus dem Jahr 1919 und ist immer noch beliebt wie eh und je. Empfehlen kann ich tatsächlich aber auch die Pasticceria La Bomboniera. Die ist in der Nähe vom Canal Grande und da gibt es wirklich super viel Auswahl an italienischen Süßigkeiten. Also ich hatte da ein Croissant mit einer Vanillepuddingfüllung und ein Espresso. Das war wirklich fantastisch. Es gibt da aber auch viele österreichische Schmankerl. Also man findet da auch Sachertorte und Apfelstrudel zum Beispiel.
Ihr hört es jetzt schon raus. Theresienviertel, Kaffeehäuser, Sachertorte. Gerade hast du auch schon den Canal Grande angesprochen. Triest ist eine Stadt mit einem ganz eigenen Kulturmix. Und damit hat sie auch einen wirklich komplett eigenen Charakter. Das hat viel mit der Lage zu tun. Triest liegt ja quasi ganz oben am Stiefelschaft, nah an Slowenien, auch nicht weit von Venedig. Also da kommen einfach von allen Seiten Einflüsse. Ihr findet hier ganz viel Italien-typisches, aber eben noch sehr viel mehr. Also der historische, kulturelle und kulinarische Einfluss von Österreich zum Beispiel ist wirklich immer noch sehr stark, aber auch der von Slowenien. Also Triest liegt wirklich quasi an der Grenze.
Ja, genau, in der östlichsten Region Italiens, Friaul, Julisch, Venetien. Also man merkt den Einfluss der Nachbarländer sehr stark, man merkt aber auch den Einfluss des Habsburger Reiches. Und deswegen kriegt man hier durchaus auch mal Schweinshaxe zum Abendessen. Jemand sagte mir vor Ort auch, wir essen hier beides, Sauerkraut, aber eben auch Spaghetti.
Wir haben ja schon von Venedig gesprochen, dass er nicht weit weg ist, und wir haben vom Canal Grande gesprochen. Lass uns mal dorthin gehen.
Gerne. Der in Triest wurde im 18. Jahrhundert gebaut für die Handelsschiffe und hat sich dann wirklich zum Zentrum von Triest entwickelt. Dass Triest irgendwie anders ist als viele italienische Städte, merkt man aber auch an den ganzen Kirchen, die sich um den Canal Grande versammeln. Da ist zum einen die katholische Kirche, die heißt Sant'Antonio Nuovo, und die säumt den Kanal mit ihren klassizistischen Säulen und ist schneeweiß, also wirklich sehr schön anzusehen. Man findet hier aber auch viele orthodoxe Kirchen. Da gibt's die serbisch-orthodoxe Kirche, die eben auch am Canal Grande steht, ein bisschen weiter zurückgesetzt. Und es gibt auch griechisch-orthodoxe Kirchen. Dass die Stadt auch mit den Balkanländern immer noch sehr tief verbunden ist, zeigt sich eben nicht nur anhand der ganzen Kirchen, sondern auch an der Kulinarik. Da gibt's nämlich auch nicht nur italienische und österreichische Gerichte, sondern auch viel Balkanküche.
Und der Canal Grande, das muss man jetzt auch nochmal sagen, hat außer seinem Namen und dass da Wasser drin ist, mit dem in Venedig eigentlich nicht so wahnsinnig viel gemeinsam. Der ist nämlich kurz und der ist schnurgerade. Und der ist zwar gesäumt von Palazzi, die stehen aber nicht im Wasser, sondern erhöht. Also auch hier wieder ganz eigener Charakter.
Bevor wir das Theresienviertel verlassen, nochmal kurz zum Verständnis, wieso heißt das eigentlich so?
Das ließ Maria Theresia im 18. Jahrhundert anlegen. Es ist also quasi nach seiner Urheberin benannt. Auch ihr Vater, Karl der VI., hat schon wirklich viel Einfluss auf dieses Viertel gehabt. Er war es auch, der Triest 1719 zum Freihafen erklärt hat, was dann tatsächlich diesen Bau einer Wasserstraße erst notwendig machte, wo wir eben wieder beim Canal Grande wären.
Ah, okay. Also als ich vor ein paar Jahren in Triest war, da wollte ich ja unbedingt das James Joyce Café finden. Als Freundin von englischer Literatur musste ich da unbedingt hin. James Joyce, der große irische Schriftsteller aus dem frühen 20. Jahrhundert. Also ich wollte unbedingt in das Café, in das James Joyce immer wieder ging. Der hat hier jahrelang gewohnt. Und von dem James Joyce steht auch eine Statue da an diesem Canal Grande. Und dann war ich aber wegen dieses Überangebots an Cafés so überfordert, weil inzwischen wirklich diverse Cafés damit werben, dass Joyce angeblich bei ihnen zu Gast war.
Das stimmt. Das Café, das du meinst, das Literatencafé, ist das Café degli Specchi. Da sollen auch Franz Kafka und Rainer Maria Rilke tatsächlich gesessen haben. Und das befindet sich am Hauptplatz der Stadt. Es ist mittlerweile sehr touristisch, aber es schadet auf jeden Fall nicht, sich das mal anzuschauen, insbesondere wegen der Piazza Unità d'Italia, an dem es steht.
Da muss ich jetzt einmal einhaken, weil Hauptplatz ist für diesen Platz nicht klangvoll genug, finde ich. Der ist wirklich sehr, sehr besonders. Erstens ist er verhältnismäßig riesig, und zwar so ein richtig großer, freier Präsentierteller mitten in der Stadt. Zweitens ist er gerahmt von Prachtarchitektur vom allerfeinsten, also an drei Seiten zumindest. Und drittens öffnet er sich dann an der vierten Seite komplett zum Meer. Das ist eine totale Besonderheit und die macht den irgendwie so frei und hell. Und die Piazza Grande, so wird er ja auch genannt, ist wirklich was ganz Besonderes. Und ich habe jetzt noch ein Viertens. Manche Prachtplätze, die sind ja nicht gerade lebendig. Dieser ist es aber schon.
Ja, stimmt. Das ging mir auch so, Tinka. Also ich war völlig geflasht von diesem Platz. Und Silvia, wenn du noch einen Tipp brauchst für deinen nächsten Triest-Besuch, an diesem Platz, genau gegenüber vom Literatencafé, da steht das Grand Hotel Duki d'Aosta. Da gibt's sogar eine James Joyce Suite.
Also genau mein Ding. Perfekt.
So, jetzt folgen wir mal quasi der Einladung der Piazza Grande ans Meer. Und dann spazieren wir weit hinaus ins Meer, nämlich auf der Molo Audace. Das ist ein alter Steinpier. Als wir vor ein paar Jahren da waren, standen wir da ganz am Ende und da braute sich gerade am Himmel ein unglaubliches Drama zusammen. So tiefschwarze Wolken. Diese Molo Audace war bis auf uns komplett leer. Also es hatte sowas Independence Day-artiges da zu stehen. Und weil das so irre war, mussten wir dann schließlich sehr, sehr schnell rennen, als dann der Wolkenbruch kam, der sich da ankündigte. Und wir mussten ganz schnell irgendwo rein. Dann sind wir in einem Buffet gelandet und damit mitten in einem Stück wieder ganz eigener Triester Stadtkultur.
In der Pepi, oder?
Ja, Pepi, jetzt bin ich neugierig. Erzählt mal, also wenn man in einem Buffet landet, wie muss man sich das vorstellen?
Also diese Buffets, das sind im Prinzip Hafenkneipen. Und die sind so vor 100 Jahren wohl für die Arbeiter entstanden und geblieben. Und vielleicht hänge ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber was den Kölnern ihre Kölschkneipen und den Münchnern ihre Wirtshäuser sind, das sind den Triestern ihre Buffets. Also das ist was, das du in der Form wieder nur dort findest.
Also mit jeder Menge Bier dann, wenn du sagst Hafenkneipen?
Ja, mit Bier und ganz viel Fleisch.
Oha, also ich war ja in Triest, da hat es so 35 Grad oder mehr, da stelle ich mir das doch ein bisschen anstrengend vor.
Ja, also das wäre dann wahrscheinlich nicht so dein Ding gewesen. Leichte mediterrane Kost, das findest du natürlich ganz, ganz viel in Triest, aber nicht da. Wir sind dann da rein und irgendwie, wir hatten eigentlich gar nicht Hunger, aber es war so eine nette Atmosphäre und natürlich wollten wir da was probieren und hatten so einen riesigen Teller mit Fleischstücken, vor allem vom Schwein und dazu Sauerkraut und Bier und im Fall meines Sohnes Limo. Und draußen ist der Regen so richtig auf die Gasse geplattert und immer wieder hat sich mit großem Hallo jemand da reingerettet. Es war so Mittag und gleich schön hoch die Tassen. Und wie gesagt, die Atmosphäre war so nett, wir sind dann einfach sitzen geblieben. Und zum Nachtisch gab es dann noch so einen ganz knusprigen Apfelstrudel mit Vanillesoße und natürlich hinterher Schnaps. Also die haben dann da auch so diverse Flaschen stehen. Ich glaube, das, was wir getrunken haben, war eher was so aus Richtung Slowenien. Da hatten sie aber wirklich alles Mögliche.
Ja, die Atmosphäre dort mochte ich auch sehr gerne, weil es eben sehr bodenständig ist.
Also wir saßen da bestimmt 2 Stunden. Nochmal sehr nachdrückliche Empfehlung. Das ist wirklich ein Erlebnis. Diese Buffets machen sehr, sehr satt. Also ihr seid dann noch erstmal gestärkt für was auch immer ihr vorhabt. Und das ist wirklich was, das könnt ihr nur da erleben.
Ja, dann kommen wir doch mal zur nächsten Triester Besonderheit. Gegessen habt ihr ja jetzt erstmal genug. Wir kommen sozusagen zur 5. Jahreszeit der Stadt. Denn was den Kölnern so ihr Karneval und den Münchnern ihr Oktoberfest ist, das ist in Triest im Oktober. Ihre, Milena, wie spricht man das jetzt richtig aus?
Die Bacolana.
Mein Gehirn will da immer Barcelona draußen.
Ja. Ja, das ist die größte Segelregatta der Welt. Ich glaube, miterlebt hat das aber noch keine von uns, oder?
Nein.
Nee, leider nicht.
Das ist bei den Triestern wirklich das Ereignis des Jahres. Also merkt euch schon mal den 13. Oktober vor, denn da findet ihr Höhepunkt statt. Und dann sieht man wirklich an die 2000 Segel im Golf von Triest. So viele, dass man fast das Wasser nicht mehr erkennen kann. Wir haben da auch wirklich ein sehr eindrückliches Foto im neuen Merian-Heft. Die Startlinie, die geht vom Schloss Miramar, dazu kommen wir später aber noch, bis zur Piazza Unita d'Italia. Und dann ist eben der ganze Golf voller Segel. Und das ist wirklich das Ereignis für die Triestiner. Sie lieben ihre Bacolana. Mir wurde auch erzählt, dass sie in diesem Zeitraum nur von vor der Bacolana und nach der Bacolana sprechen. Triest ist zu diesem Zeitpunkt tatsächlich dann auch mal ausgebucht. Also es kommen geschätzt immer 250.000 Besucher. Und wenn man das so ins Verhältnis setzt zu den etwas mehr als 200.000 Einheimischen, dann ist das natürlich wirklich viel.
Man könnte ja auch sagen, um diese Zeit übt Triest den Umgang mit Massentourismus. Den gibt's hier nämlich sonst noch gar nicht so richtig. Aber das ist noch so eine Besonderheit, ne? Also denkt euch nach Rom, denkt euch nach Florenz, denkt euch nach Venedig, wo die Gassen ja manchmal wirklich verstopft sind. Das ist hier selten der Fall. Und das ist auch ein Grund, warum die Stadt so diesen ganz eigenen Charakter sich bewahrt hat und warum der auch so gut zur Geltung kommt. Die hat so eine relative Ruhe, die könnte sich aber auch ändern, weil in Venedig haben sie die Anlandung von Kreuzfahrtschiffen inzwischen ja ziemlich beschränkt. Umso mehr halten jetzt aber auch Kreuzfahrtschiffe eben in Triest. Im Oktober wird die Stadt auf jeden Fall sehr voll. Und das muss auch ein tolles Erlebnis sein.
Ja, ich habe gelesen, letztes Jahr ist während der Bacolana das fast ausgefallen, weil da eine Flaute geherrscht hat. Was ein bisschen lustig ist, denn ausgerechnet in Triest herrscht ja dieses Wetterphänomen, was du vorhin schon angesprochen hast, Milena, nämlich die Bora, diesen stürmischen Wind. Wie hast du den erlebt?
Ja, ziemlich stark tatsächlich. Ich stand eines Morgens am Canal Grande und habe eigentlich nur diesen starken Wind gehört, der mir da so um die Ohren toste und vor mir das Wasser im Kanal, das sich kräuselte und aufbäumte, und ich war sehr froh, dass ich so vorausschauend eine Mütze mitgebracht hatte. Die musste ich aber gut festhalten. Also die Bora hat wirklich, wirklich viel Kraft, selbst zwischen den ganzen Häusern, die so ein bisschen Schutz bieten. Und später setzte dann leider auch noch Regen ein. Also das war dann schon beides zusammen eine ziemliche Klatsche, aber so ist das in Triest manchmal.
Es gibt auch, glaube ich, einen Unterschied zwischen der Winterbora und der Sommerbora. Ich habe sie immer nur im Sommer erlebt bislang und bin deswegen so ein ganz großer Bora-Fan. Jetzt nochmal kurz zur Erklärung. Also die Bora ist ein Wind, der aus Nordosten über die Berge kommt und dann ganz schnell und steil zum Meer hin abfällt und dabei eben diese Fahrt aufnimmt. Und Böen können da durchaus auch mal Orkanstärke haben und Markisen und Segel auch zerfetzen oder eben, ja, Dinge losreißen. Also es gibt in Triest einen 70 Meter hohen, tausende Tonnen schweren Schwimmkran, der Ursus heißt. Den nennen sie auch den Eiffelturm von Triest. Und den hat eine Bora 2011 wirklich losgerissen. Der schwamm dann so führerlos im Golf von Triest herum und musste von Lotsen wieder eingefangen werden. Ich habe die Bora zweimal in Kroatien erlebt und einmal in Piran, in Slowenien, also direkt gegenüber von Triest. Und da flogen bei uns sofort Wäsche und ganze Plastikstühle durch den Garten. Unsere Kinder fanden dieses anarchische Wetter, also es hat wirklich was Anarchisches, total großartig und haben versucht, da mit Hilfe eines Bettlakens so als Gleitschirm irgendwie wegzufliegen.
Schöne Idee. Ich fand das irgendwie ganz schön. Man sieht die Bora auch auf Gullideckeln. Achtet da mal drauf, wenn ihr in Triest seid. Da ist der Wind so als Gesicht mit aufgeblasenen Backen dargestellt, der diese Stadt wirklich kräftig durchpustet.
Das stimmt. Wir können auch einmal kurz reinhören, wie Triest dann klingt.
Silvia, hast du aus deinem Urlaub eine Bora-Aufnahme mitgebracht?
Nein, das Geräusch hat mir Rino Lombardi aus Triest geschickt. Der leitet ein kleines, aber wirklich lohnenswertes Museum in Triest, das sich nur der Bora widmet. Da zeigen sie alles Mögliche, was mit der Bora im weitesten Sinne zu tun hat. Also zum Beispiel historische Fotos, aber auch so dicke Seile, die früher an besonders windigen Ecken gespannt waren in Triest, an denen man sich festhalten konnte, damit man nicht vors Auto geweht wird oder vor ein Pferde gespannt. Die Seile gibt es so heute nicht mehr in der Stadt, weil die immer geklaut wurden. Aber die Ringe, die diese Seile gehalten haben, die kann man noch an einigen Stellen sehen in den Mauern. Also zum Beispiel an der Via Tigor oder an der Via Michele. Die liegen beide im Viertel San Vito, südlich vom Borgo Teresiano. Und da liegt eben auch das Museo della Bora. Es soll übrigens ein weiteres Museum zum Thema Wind und Bora öffnen im nächsten Jahr. Das Borarium. Da kann man dann die Bora interaktiv erfahren, falls man sie dann live mal verpassen sollte.
Toll, ein Orkan-Erlebnishaus.
Ja, sozusagen.
Wir haben jetzt schon echt viele Charaktereigenschaften der Stadt gesammelt. Sie ist deftig, sie mischt Kulturen, auch auf dem Teller. Sie biedert sich nicht den Touristen an und sie ist sehr, sehr windig. Und wir sind jetzt im Viertel San Vito. Daran habe ich auch noch richtig schöne Erinnerungen. Aber bevor wir euch diesen Stadtteil vorstellen, machen wir eine kurze Pause und in der stellen wir euch die aktuelle Ausgabe von Merian vor. Darin könnt ihr nicht nur Milenas Geschichte über Triest lesen, sondern auch viele weitere Geschichten rund um das Mittelmeer. Da gibt es eine Reportage über das sehr vielseitige kleine Wunderland Montenegro, aber auch die große Freiheit von Ibiza und meine erste Kreuzfahrt durch die Ägäis. Und die schönsten kleinen feinen Hotels an der Mittelmeerküste.
Außerdem Singapur im großen Stadtporträt, eine Zugreise auf der Seidenstraße von Usbekistan bis Kasachstan, ein Gourmet-Guide durch Istanbul, der Geheimtipp Le Havre, und die unglaublichsten Museen der Welt. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/. Jetzt aber wieder nach Triest, genauer gesagt eben in den Stadtteil San Vito. Tinka, erzähl mal, da scheint ihr ja viel unterwegs gewesen zu sein.
Ja, das Gewitter war ja irgendwann da durch und eigentlich hatten wir echt ziemlich schönes Wetter. Ich habe ja schon gesagt, wir waren so Mitte Mai in der Stadt, sehr angenehme Temperaturen. Wir haben an der kleinen Piazza del Barbacan gewohnt, gar nicht weit von der Piazza Grande entfernt. Und wir sind wirklich sehr, sehr viel gelaufen. Die Stadt geht auch wirklich ganz schön hoch und runter, hat eine sehr interessante Topografie. Und die ist meinem Sohn irgendwann ziemlich auf die Nerven gegangen. Der war damals 5 und er wollte natürlich an den Strand. Bei Italien hat er nicht auf dem Schirm gehabt, dass er jetzt mit seinen Eltern durch eine Stadt laufen soll. Und dann haben wir gedacht, super, da haben wir einen gefunden, das Strandbad La Lanterna. So ein richtig nettes Bad für alle mit Kiesstrand. Und dann wollten wir dahin, sind auch hin und es hatte alles, hat einen total schönen Eindruck gemacht. Und dann wollten wir bezahlen. Und dann grinsten die uns so an der Kasse.
Wieso?
Naja, also die meinten dann zu mir so, ja, und dann du jetzt da lang und die anderen beiden da lang. Und habe ich gedacht, müssen wir jetzt dann irgendwie umkleiden gehen oder so? Also wir hatten es einfach nicht auf dem Schirm. Dieses Strandbad ist getrennt nach Frauen und Männern. Und da gibt es tatsächlich auch eine Mauer, die reingeht ins Meer. Milena, das ist ein Überbleibsel, ne? Schon seit langer, langer Zeit.
Ja, genau. Also mir wurde auch gesagt während meiner Reise, dass die Triestiner oft sagen, das ist die einzige Mauer, die niemals fallen wird. Aber Tinka, seid ihr trotzdem reingegangen?
Wir haben es tatsächlich überlegt, weil das hat so einen sympathischen Eindruck gemacht. Aber wir waren ja nur ein paar Tage in Triest und wir wollten ja Zeit zusammen verbringen. Und da hätten wir weit rausschwimmen und uns dann zuwinken müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann irgendwann nach einer kleinen Beratungszeit beschlossen, dass wir weiterziehen. Und dann sind wir ins Bagno Ausonia. Das ist quasi nebenan. Das ist einfach ein Freibad. So, und dann habe ich noch einen kleinen, beziehungsweise eigentlich einen großen Tipp für euch. Wir hatten nämlich ein richtiges Deluxe-Picknick dabei. Wir waren vorher im Italy. Das ist so eine Mischung aus Edelmarkthalle und Kaffee-Restaurant. Diejenigen, die öfter in München sind, die kennen das vielleicht. Da gibt's auch ein Italy, direkt am Viktualienmarkt. Das in Triest ist noch wesentlich größer, ist wirklich riesig und für Foodies ziemlich gefährlich.
Das klingt aber sehr, sehr gut und auch irgendwie praktisch, so ein Strandausflug so ganz nah an der Stadt. Das haben wir leider damals nicht entdeckt, obwohl wir es echt nötig gehabt hätten bei den Temperaturen. Man sieht uns irgendwie auf den Fotos von damals nur völlig verschwitzt und wie wir unsere Wasserflaschen überall an den Wasserspendern auffüllen. Die gibt's da ja zum Glück überall. Aber wir bleiben jetzt mal am Meer und machen noch einen kleinen Ausflug vor die Tore der Stadt diesmal. Milena, du hast uns ja beiden was voraus. Du warst im Miramare.
Ja, und das ist echt ein Erlebnis, wie ich finde. Also, das steht auf einer Felsklippe ungefähr 5 Kilometer nordwestlich der Stadt und ist in so schneeweißem Stein erbaut worden. Und tatsächlich, da kommen wieder die Habsburger ins Spiel. Das hat nämlich Ferdinand Maximilian von Österreich erbauen lassen. Das war der Bruder von Kaiser Franz Josef I., dem Ehemann von der legendären Sissi. Er hat es also erbauen lassen für sich und seine Frau Charlotte von Belgien. Und auch den Garten rundherum hat er kultiviert. Hat viele seltene Pflanzen mitgebracht von seinen ganzen Exkursionen, die er so unternommen hat. Und heute, da kann man sich beides anschauen, Garten und Schloss. Und das fand ich wirklich sehr eindrucksvoll.
Apropos Ausflüge. Triest ist ein idealer Ausgangspunkt, um viele tolle Kreise zu ziehen. Also dieses Schloss Miramare liegt ja quasi direkt vor den Toren der Stadt. Wir sind mit dem Zug gekommen und haben das aus dem Zug auch schon so unten am Wasser liegen sehen. Das sieht wirklich richtig, richtig schön aus. Noch ein paar Ideen. Muggia zum Beispiel, das gehört glaube ich sogar noch zu Triest, da kann man so einen ganz schönen Bootsausflug hinmachen vom Hafen aus und das liegt schon direkt an der Grenze zu Slowenien, also da hätten wir rüber spazieren können. Und diesen Ausflug, den fanden wir super, weil man da auch wirklich ganz viel von dem Hafen, auch von dem Industriehafen sieht und Muggia ist wirklich klein und nett und schön, um nochmal so ein bisschen eine andere Ecke zu sehen.
Ja, und wenn du weiter nach Slowenien reinfährst, kann ich empfehlen, das sehr, sehr schöne Piran, wo wir waren, das ist so eine knappe Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt, man kann auch von Triest aus mit der Fähre fahren. Das dauert so 2 Stunden. Da finden im Sommer so ganz tolle Konzerte und Ballettvorführungen statt. Einige sind auch kostenlos und Open Air da auf dem zentralen Marktplatz. Man kann auch nach Ljubljana weiterfahren in Slowenien. Das sind 1,5 Stunden. Venedig knapp 2 Stunden. Padua auch nur 2 Stunden entfernt.
Und dann gibt's natürlich noch den Karst. Das ist quasi die Lehne von Triest, so eine Hochebene im Hinterland. Da kann man auch wirklich schön wandern.
Ja, gehen wir jetzt aber doch nochmal zum Abschied rein in die Stadt, zurück nach Triest. So für den Fall, dass wieder eine Bora aufzieht und Regen mitbringt, Melina. Hast du da noch einen Tipp für uns, was man sich da indoor anschauen kann?
Also mir persönlich hat das Museo Revoltella wirklich sehr gut gefallen. Ich habe mir da eine Ausstellung über Vincent van Gogh angeschaut. Ehrlicherweise fand ich aber das Museum an sich schon sehr eindrucksvoll und noch viel imposanter. Also da gibt's unten so einen Marmorsaal mit ganz viel Stuck und Fresken und ganz vielen Skulpturen und das sieht wirklich toll aus, wie ein Palast eigentlich. Und das war es quasi auch mal, denn hier hat der Baron Pascal Revoltella gelebt und das ziemlich herrschaftlich. Es gibt aber immer wieder spannende, wechselnde Ausstellungen. Als ich im Februar da war, lief gerade eine über Antonio Ligabue. Das ist ein italienischer Maler, der dem Expressionismus zugehörte und in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Also auch solche Künstler kann man sich da immer mal anschauen. Und zum zweiten Tipp, das Teatro Verdi. Also das fand ich wirklich wunderschön. Es ist klein, aber es ist sehr elegant. Also wer Opern mag, sollte sich das wirklich mal anschauen. Ich habe mir da Ariadne auf Naxos von Richard Strauss angeschaut, auf Deutsch tatsächlich. Das wird dann untertitelt für all diejenigen, die kein Deutsch können. Also da gibt's wirklich Aufführungen in sehr vielen unterschiedlichen Sprachen.
Jetzt haben wir schon jede Menge Tipps von dir bekommen, Melina. Und wir waren ja alle drei in Triest. Wie wäre es, wenn wir jetzt jede noch ihren Lieblingsort nennt? So vielleicht so einen, von wo aus wir uns dann von der Stadt verabschieden.
Ja, bei mir ist das ganz klassisch, der Canal Grande. Also wenn man da so steht, sich das Wasser vor einem kräuselt und sich die Boote so leicht hin und her bewegen im Kanal und dann die Ruhe drumherum, die man hier findet, das fand ich wirklich zauberhaft.
Ich würde nochmal zurückgehen zur Piazza del Barbacan, also wo wir damals gewohnt haben. Die ist jetzt nicht spektakulär, aber ein guter Kontrast zu der Piazza Grande. Die ist eher klein und die ist eher verwinkelt und da gibt's so eine nette, total laidback Bar Barbacan. Und es gibt einen alten römischen Torbogen, den Arco di Riccardo, also auf Deutsch Richardsbogen. Der ist Teil einer alten römischen Stadtmauer, die wohl 3 Jahrzehnte vor Christus erbaut wurde. Also da ist die Stadt sehr, sehr alt, also sie zeigt so richtig ihre Wurzeln. Die ist extrem entspannt und dann gleichzeitig total im Hier und Jetzt. Solche Orte sollte man einfach auch aufsuchen in Triest.
Also ich würde zu einer anderen Kirche gehen. Das ist eine ganz kleine, auf einem kleinen Hügel, die Kathedrale di San Giusto di Martire. Oder sagt man San Giusto? Von dort hat man so einen richtig tollen Blick über die Stadt. So, man sieht so das umliegende Meer und auch die Berge noch.
Was für eine schöne Kopfreise. Und wieder mal ist es gar nicht so leicht, sich loszueisen. Vielen Dank, Melina, dass du deine ganz frischen Eindrücke mitgebracht hast. Ich war sehr gerne mit euch hier unterwegs.
Danke euch, sehr gerne.
Uns hört ihr wieder am 6. September. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause und kommen dann wieder mit einer Folge über München. Das ist meine Heimatstadt. Wahrscheinlich kennen wir sie alle hier ein bisschen. Wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen oder Anregungen habt oder einen Wunsch, wo es in einer der nächsten Folgen mal hingehen soll, dann schreibt uns gern an podcast@merian.de. Besucht uns gerne auf Instagram, liked uns, gebt uns Anregungen. Wir freuen uns, wenn wir mit euch in Kontakt treten können. Und auch das aktuelle Merian-Heft wollen wir euch nochmal sehr ans Herz legen. Da könnt ihr nochmal richtig in Triest eintauchen und kriegt noch ein paar mehr Tipps von Melina. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald.
Bis dann.
Bis bald.